ARD Sounds.
SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch, guten Morgen. Die Trockenheit und die hohen Temperaturen setzen Deutschlands Flüssen weiter zu. Besonders am Rhein und an der Donau sinken die Pegelstände deutlich. Experten erwarten in den kommenden Tagen neue Tiefststände. Bundesverkehrsminister Steffen Bilger hat deshalb für Donnerstag zu einer Fachkonferenz eingeladen. Aus der SWR-Nachrichtenredaktion berichtet Marc Geißler.
Vor allem am Mittelrhein wird die Lage immer angespannter. An der wichtigen Engstelle Kaub zwischen Mainz und Koblenz könnte der Wasserstand auf rund 18 Zentimeter fallen. Viele Frachtschiffe können deshalb nur noch mit einem Bruchteil ihrer üblichen Ladung unterwegs sein. Teilweise sind die Schiffe nur zu einem Viertel beladen. Und das erhöht dann wiederum die Transportkosten und belastet Unternehmen, die auf den Rhein als wichtige Verkehrsroute angewiesen sind. Beim Spitzentreffen in Bonn soll es um kurzfristige Hilfe und langfristige Lösungen für Niedrigwasserlagen gehen.
Die Debatte über Änderungen an der Rentenreform läuft weiter. Die CDU-Ministerpräsidenten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hatten die Diskussion losgetreten. Sie wollen nämlich erreichen, dass die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren nicht abgeschafft wird. Der neue Unionsfraktionschef Thorsten Frey hat Forderungen nach Änderungen zurückgewiesen. Dem Sender Welt-TV sagte er, es gebe bei dem Rentenpaket keinen Verhandlungsspielraum.
Es sind natürlich auch Elemente drin, die kostendämpfend sind. Dazu gehört auch die abschlagsfreie Rente mit 63. Und deswegen würde ich es auch inhaltlich für einen großen Fehler halten, jetzt einzelne Bausteine da rauszubrechen. Ich sehe überhaupt nicht, warum wir, egal ob das jetzt Bundestagsabgeordnete oder Ministerpräsidenten sind, jetzt zu klügeren Entscheidungen kommen sollten, die am Ende genauso abgewogen sind.
Denn in der Kommission, die die Vorschläge erarbeitet habe, sei geballte Fachexpertise vorhanden gewesen, so Frey weiter. Die Bundesregierung plant einem Bericht zufolge, den Zivildienst wieder einzuführen in einer modernisierten Form. Es gehe im Moment darum, welche Verbände und Organisationen das unterstützen würden, zitiert die Bild-Zeitung einen Sprecher des Familienministeriums. Nachdem 2011 die Wehrpflicht in Deutschland ausgesetzt worden ist, gibt es auch keinen Zivildienst mehr. Die Probleme am Bahnhof in Idar-Oberstein werden sich nach Meinung der Stadt und der Polizei auch nicht von einem von der Deutschen Bahn geplanten Alkoholverbot lösen lassen. Am Bahnhof in Idar-Oberstein muss die Polizei nach eigenen Angaben immer wieder anrücken, weil Betrunkene sich dort prügeln oder Reisende anpöbeln. SWR-Reporter Christian Altmaier berichtet.
Wie in vielen Städten gehören der Bahn in Idar-Oberstein nur die Gleise und Unterführungen. Der Vorplatz des Bahnhofs ist ein öffentlicher Ort, die Bahnhofshalle gehört der Stadt. Das heißt, dort hat die Bahn kein Hausrecht und kann auch kein Alkoholverbot durchsetzen. Gerade dort kommt es aber laut Polizei zu den meisten Problemen mit betrunkenen Menschen. Zudem erklärt die Polizei, sie habe zu wenig Personal, um ab Mitte Oktober Verstöße gegen das Alkoholverbot zu überwachen, wofür sie auch gar nicht zuständig sei. Das Verbot sei somit in Idar-Oberstein wirkungslos.
Gegen die Volksbank Neckar-Odenwald-Main-Tauber laufen Schadenersatzklagen in Millionenhöhe. Sie stehen in Zusammenhang mit dem Anleiheskandal um die Deutsche Rücklagen GmbH. Mehrere Wohnungseigentümergemeinschaften fordern von der Bank Geld zurück. SWR-Reporterin Rosi Düll.
6 Verfahren gegen die Volksbank sind inzwischen beim Landgericht Mosbach anhängig. Das bestätigte das Gericht. Die Volksbank Main-Tauber soll vor ihrer Fusion über Jahre hinweg Konten und Depots eröffnet haben, über die Ersparnisse von Wohneigentümergemeinschaften in spekulative Anleihen der inzwischen insolventen Deutschen Rücklagen GmbH flossen. Laut Wohnungseigentumsgesetz müssen WEG-Gelder aber sicher angelegt werden. Eine Hamburger Anwaltskanzlei vertritt mehrere WEG und fordert nach eigenen Angaben allein rund 1,5 Millionen Euro von der Volksbank. Die Volksbank hat die Anschuldigungen bisher immer als haltlos zurückgewiesen.
In Schwäbisch Gmünd testen ab jetzt Rotes Kreuz und Feuerwehr ein neues Konzept, um Hitzeschlagpatienten sofort zu behandeln. Dabei kommt Eiswasser zum Einsatz. Damit sollen die Überlebenschancen deutlich verbessert werden. SWR-Reporter Frank Polifke.
Dabei wird der Patient direkt am Einsatzort in eine Art mobile Badewanne gelegt.
Die bringt ein Löschfahrzeug auf Anforderung des DRK einschließlich Eis zum Kühlen. Wissenschaftlichen Studien zufolge müssen Hitzschlagpatienten innerhalb einer halben Stunde nach Beginn des Hitzschlags gekühlt werden. Das verbessere die Überlebenschancen und verhindere bleibende Organschäden. In Schwäbisch Gmünd testen Rotes Kreuz und Feuerwehr die neue Rettungsmethode als Maßnahme gegen den Klimawandel mit häufigeren Hitzewellen. Sie soll künftig dauerhaft angewandt und kontinuierlich weiterentwickelt werden.
Die spanische Polizei hat einen der meistgesuchten Straftäter Schwedens festgenommen. Der Mann wurde nach monatelangen Ermittlungen im Badeort Sitges bei Barcelona gefasst. Dem Festgenommenen werden laut Polizei mehrere Morde im Umfeld der organisierten Kriminalität sowie die Ausbildung junger Täter für Auftragsmorde vorgeworfen. Schweden kämpft seit Jahren mit schwerer Bandenkriminalität, bei der auch Minderjährige für Gewalttaten rekrutiert werden. Und zum Sport. Deutschlands Wassersprungteam feiert in Paris zwei weitere Medaillen bei den Schwimm-Europameisterschaften. Die Bilanz nach 7 von 13 Entscheidungen, 5 Medaillen, darunter 2-mal Gold und 2-mal Silber. Lars Becker mit den Einzelheiten.
Erst Gold im 3-Meter-Synchron für das Hallenser-Duo Lou Massenberg und Jonathan Schauer, dann Silber vom 10-Meter-Turm für die Berlinerin Pauline Pfeiff. Routinier Massenberg und EM-Debütant Schauer dominierten die europäische Konkurrenz mit verblüffender Deutlichkeit und waren hinterher fassungslos über ihre grandiose Leistung. Voll fokussiert, 6 starke, sichere Sprünge, keine Wackler und hohe Wertungen. Herausragende Bestleistung. Für Massenberg ist es bereits der 4. EM-Titel. Schauer feiert seine Podiumspremiere. Das EM-Ticket hatten sich die 9 Europameister bei den deutschen Meisterschaften in einem umkämpften nationalen Duell gegen das favorisierte Duo Moritz Wesemann und Timo Bartel gesichert. Pfeiff hatte im vergangenen Jahr mit WM Silber vom Turm die einzige deutsche Medaille in Singapur geholt. In Paris hätte sie erstmals bei einem Großereignis ganz oben auf dem Podium stehen können. Souverän in Führung liegend verpatzte Pfeiff aber ihren vorletzten Sprung und rettete am Ende hauchdünn Silber.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Nachdem sich letzte Wolken und Schauer und Gewitter aufgelöst haben, scheint heute wieder längere Zeit die Sonne. Am Nachmittag und am Abend dann wieder Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel. Die Höchsttemperaturen heute 30 bis 37 Grad.
SWR aktuell, Serie der Woche.
Deutschland gilt als eines der Länder, in dem weiterhin besonders gerne und besonders viel mit Bargeld gezahlt wird. Wer in Cafés, Kneipen, Restaurants, kleinen Läden oder auf dem Wochenmarkt mit Karte zahlen möchte, geht manchmal noch leer aus. Das soll sich ändern. Union und SPD haben in ihren Koalitionsvertrag geschrieben, dass in Zukunft immer mindestens ein digitales Zahlungsmittel verfügbar sein muss. Wir beschäftigen uns in dieser Woche mit der Frage, Bargeld, braucht man das noch oder kann das weg? Schauen wir nach Schweden. Dort zahlen die meisten Menschen mit Karte oder mit Smartphone. Trotzdem müssen größere Supermärkte und Apotheken seit dem 1. Juli verpflichtend Bargeld annehmen. Außerdem sind Banken verpflichtet, ihren Kunden die Einzahlung von Bargeld zu ermöglichen und Unternehmen entsprechende Dienstleistungen anzubieten. Unser Korrespondent Arne Bartram erklärt, warum Schweden diesen Schritt geht.
Der Hintergrund ist vor allem die Krisenvorsorge. Regierung und Zentralbank befürchten, dass digitale Bezahlsysteme im Fall eines Cyberangriffs oder eines großflächigen Stromausfalls ausfallen könnten. Bargeld soll deshalb als Notfalllösung erhalten bleiben. Gleichzeitig geht es aber auch um Inklusion. Vor allem ältere Menschen haben manchmal Schwierigkeiten mit rein digitalen Bezahlsystemen. Im Alltag hat das Gesetz bisher allerdings kaum etwas verändert. Die meisten Schwedinnen und Schweden bezahlen weiter mit der Karte oder dem Handy und viele größere Geschäfte haben ohnehin schon vorher Bargeld akzeptiert. Das Gesetz sorgt deshalb vor allem dafür, dass diese Möglichkeit auch in Zukunft rechtlich abgesichert bleibt. Für die große Mehrheit der Bevölkerung spielt die neue Regel deshalb bislang kaum eine Rolle.
Die Schweden zahlen also weiterhin fast ausschließlich bargeldlos. Schauen wir auf Länder außerhalb Europas, in den Stadtstaat Singapur und zunächst nach Südafrika.
Karte oder Cash, das kommt in Südafrika ganz klar darauf an, in welcher Welt man gerade unterwegs ist und wie gut es einem persönlich geht. Wer Geld hat, der bezahlt mit der Karte. Das ist in großen Städten wie Johannesburg, Kapstadt oder Pretoria völlig normal, in den Shopping-Malls, im Restaurant, beim Bäcker, an der Tankstelle und. Auch aus Sicherheitsgründen haben die Leute meistens nur ein paar kleine Scheine in der Tasche. Für die Parkwächter zum Beispiel, die aufs Auto aufpassen, oder für die Obdachlosen, die an jeder großen Kreuzung stehen. Alles andere läuft wirklich digital. Ganz anders sieht das auf dem Land aus. Auch in den Townships und den armen Vierteln. Hier wird in der Regel bar bezahlt. In den sogenannten Spaza-Shops, den Tante-Emma-Läden, bei den Straßenhändlern oder den Minibus-Taxis, die sowas wie das Rückgrat des öffentlichen Nahverkehrs sind und bei denen nach aktuellen Studien mehr als 90% der Umsätze in bar abgewickelt werden. Vor allem Menschen mit wenig Geld sind auf Bares angewiesen, auch weil die Banken vergleichsweise hohe Gebühren verlangen. Es gibt zwar im informellen Sektor immer mehr Handys und Bezahl-Apps, viele kleine Händler nutzen außerdem mobile Kartenterminals. Trotzdem bleibt Bargeld klar die Nummer eins, auch weil Cash immer funktioniert, selbst wenn der Strom oder das Handynetz großflächig ausfallen, was in Südafrika immer wieder passiert. Die Zentralbank des Landes hat gerade erst festgeschrieben, dass Bargeld wichtig bleibt und ausdrücklich als öffentliche Infrastruktur behandelt und geschützt werden soll. Stefan Überbach, Johannesburg.
In Singapur läuft Bezahlen vor allem Bargeld los. Aber Scheine und Münzen haben in der Finanzmetropole in Südostasien weiter ihren festen Platz. Besonders kleine Beträge, etwa für einen Kaffee, einen frisch gepressten Saft oder das Essen am kleinen Stand, nutzt weiterhin etwa jeder zweite Bargeld. Die Händler dürfen selbst entscheiden, welche Zahlungsmittel sie akzeptieren. Ein Gesetz, das sie zur Annahme von Bargeld verpflichtet, gibt es nicht. In den meisten Läden kann man aber nach wie vor in Cash zahlen. Bis Ende 2027 muss es im Umkreis von 500 Metern um jeden öffentlichen Wohnblock mindestens einen Geldautomaten geben. Bis Ende diesen Jahres müssen die Banken dies bereits für wichtige Verkehrsknotenpunkte, Food Courts oder Supermärkte sicherstellen. Diese Maßnahme zielt vor allem auf Senioren ab, die größte Gruppe der Bargeldnutzer. Aber sie macht das System eben auch krisenfester für den Ernstfall. Im Oktober 2023 gab es den letzten größeren Ausfall von Bankdiensten wie Online-Banking und Kartenzahlung. Die Empfehlung der Politik war im Anschluss, immer etwas Bargeld dabei zu haben. Aus dem ARD-Studio Singapur, Jennifer Johnston.
Bargeld, braucht man das noch oder kann das weg? Das ist die Serie der Woche in SWR aktuell. Morgen früh zwischen 6 und 9 spreche ich dann mit Manuel Artug, dem Gründer der Arbeitsgruppe Kritische Infrastrukturen, darüber, wie wichtig Bargeld in Deutschland als Backup für den Krisenfall ist.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Der Terroranschlag beim Berliner Christopher Street Day ist heute Thema im Innenausschuss des Bundestages. Die Abgeordneten kommen zu einer Sondersitzung zusammen wegen der parlamentarischen Sommerpause per Video. Markus Sambale.
10 Tage nach dem Terroranschlag lautet die zentrale Frage weiterhin: Wie konnte der 21-Jährige am Abend der CSD-Parade in Berlin zum Attentäter werden, obwohl die Behörden den Mann schon lange auf dem Radar hatten, er seit Monaten als islamistischer Gefährder eingestuft war? Linke und Grüne hatten auf die heutige Sondersitzung des Innenausschusses gedrängt. Sie erwarten in der Videoschalte auch weitere Erklärungen von CSU-Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. Konstantin von Notz von den Grünen will zum Beispiel wissen, warum der Bund bei der Überwachung des späteren Täters nicht viel stärker koordiniert hat. Die Innenpolitikerin der Linken, Clara Bünger, warnt, bevor neue Gesetze beschlossen und Grundrechte weiter eingeschränkt werden, müsse geklärt werden, ob die bestehenden Möglichkeiten konsequent genutzt wurden.
Und die Innenminister der EU-Mitgliedstaaten treffen sich heute zu einer Dringlichkeitssitzung. Thema ist der Ansturm von bis zu 60.000 Migranten auf die spanische Exklave Ceuta an der nordafrikanischen Küste. Sarah Lopez.
Es geht um den Schutz der Außengrenzen, die Beziehung zu Marokko und vor allem darum, die Wogen zwischen den EU-Mitgliedstaaten wieder zu glätten. Denn die letzten Tage haben für massive diplomatische Spannungen gesorgt. Nachdem bis zu 60.000 Migranten innerhalb kurzer Zeit in der spanischen Exklave Ceuta angekommen waren, forderten mehrere EU-Mitgliedsländer einen vorübergehenden Ausschluss Spaniens aus dem Schengen-Raum. In einem offenen Brief kritisierten außerdem 22 europäische Staats- und Regierungschefs die spanische Migrationspolitik. Der spanische Regierungschef Sanchez drückte dann in einem Brief sein Unverständnis aus. Er warf einigen Mitgliedstaaten unter anderem Ignoranz vor.
Die US-Regierung will gemeinsam mit führenden KI-Unternehmen über die Sicherheit besonders leistungsfähiger künstlicher Intelligenz sprechen. Dazu sind heute unter anderem Vertreter von Meta, Anthropic, OpenAI und Google ins Weiße Haus eingeladen. Hintergrund sind Berichte, wonach einige KI-Systeme in Tests in andere Computersysteme eindringen konnten. Nach dem spektakulären Sparkasseneinbruch im Dezember in Gelsenkirchen hoffen die Ermittler weiter auf neue Hinweise. Deshalb sollen rund 30 Schließfachbesitzer ab heute zwangsweise von der Polizei vernommen werden, weil sie trotz mehrerer Vorladungen bisher nicht erschienen sind. Bei dem Coup hatten die Täter mehr als 3000 Schließfächer aufgebrochen und Geld, Gold und Schmuck erbeutet. Der Schaden wird auf mindestens 30 Millionen Euro geschätzt. Die Lufthansa legt heute ihre Zahlen für das zweite Quartal vor. Experten erwarten, dass der Gewinn deutlich zurückgegangen ist. Als Gründe sehen sie vor allem gestiegene Treibstoffkosten infolge des Iran-Kriegs und eine schwächere Nachfrage nach Flugreisen. Vier Kommunen aus Rheinhessen wollen heute den gemeinsamen Kauf von Fahrzeugsperren beschließen. Bad Kreuznach, Bingen, Ingelheim und die Verbandsgemeinde Gau-Algesheim rüsten sich so gegen Terrorfahrten. Rabea Amri.
Bingens Oberbürgermeister Feser sagte, dass dadurch Massenveranstaltungen wie das Winzerfest, der Jahrmarkt oder das Rotweinfest sicherer gemacht würden. Die 12 mobilen Sperren werden untereinander getauscht. Sie kosten nach Angaben der Stadt Bingen rund 220.000 Euro. Dafür müssen sie nicht teuer gemietet werden. Das Land hat bereits zugestimmt, sich mit 140.000 Euro zu beteiligen. Voraussetzung für diese Förderung ist, dass die vier Kommunen eine Kooperationsvereinbarung abschließen. Das passiert heute.
Am Karlsruher Institut für Technologie startet heute die KIT Kinderuni. Bis Ende August können Kinder an zwei Tagen in der Woche den KIT Campus besuchen, um die Welt der Wissenschaft kennenzulernen. Fabiola Germer.
Immer dienstags und donnerstags gibt es für Kinder einstündige Vorlesungen auf dem KIT-Campus. Professorinnen und Professoren sprechen darin über Themen wie Sport, Wildbienen, Wasser, Energie oder Mathematik. Das Programm richtet sich an Kinder von 7 bis 14 Jahren. Bis zum 20. August finden die Vorlesungen statt. Eintrittskarten kosten 1 Euro und können spontan an der Tageskasse am KIT gekauft werden.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Es ist heiß in Deutschland. Wir sind mittendrin in den Hundstagen. Die Nation schwitzt heute wieder bei bis zu 37 Grad. Doch das ist nichts im Vergleich mit dem, was im Herbst auf uns zukommt. Dann wird's nämlich richtig heiß bei uns, meint Lissi Kaufmann.
Kommen Sie gerade arg ins Schwitzen, liebe Hörerinnen und Hörer? Mein Tipp aus der Hauptstadt: Sehen Sie die Hundstage lieber als politische Abkühlung. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Ein anmaßender Ratschlag von einer, die im etwas kühleren Berlin sitzt. Allerdings blicke ich hier jetzt täglich einem heißen Herbst in die Augen. Seit dieser Woche hängen nämlich die Wahlplakate für die Berliner Wahl im September an den Straßenlaternen. Unter anderem direkt vor meinem Bürofenster. Es ist eine von drei Wahlen im Osten, neben Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Und da kommt was auf uns zu. Die plötzlich so bockige Haltung der Ostministerpräsidenten, ob des mühsam geschnürten Rentenpakets, ist da nur ein Vorbote. In Sachsen-Anhalt deuten alle Umfragen darauf hin, dass die AfD mit Abstand stärkste Kraft wird. Wird sie alleine regieren können? Und wenn nicht, wäre die CDU bereit, entgegen ihrer Unvereinbarkeitsbeschlüsse mit der Linkspartei zu koalieren? Und was bedeutet das alles für die CDU, für den angeschlagenen Kanzler, für die Gesetzgebung? Sehen Sie, es wird ein heißer Herbst. Besser ist es, wenn jetzt erstmal die Sommerhitze übernimmt und das Fassen mehr oder weniger klare Gedanken unmöglich macht.
Anmerkungen waren das von Lissi Kaufmann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds. Diesen Podcast hörst du am besten in ARD Sounds.